SWR 2 Leben.
Alle Welt spricht von Chemnitz und dem rechten Mob auf der Straße. Doch wer glaubt, rechte, ja rechtsradikale Gesinnung sei ein ostdeutsches Phänomen, der irrt. Auch in den westlichen Bundesländern finden nationalistische, ausländerfeindliche Töne ihre Anhänger. Wie zum Beispiel in Baden-Württemberg. Nicht in der Form eines Straßenmobs, dafür aber in bester bürgerlicher Gesellschaft. Der rechte Wohltäter von Riedlingen, wie eine Stiftung völkisches Gedankengut konservieren will. Von Richard Fuchs.
Riedlingen. Eine schmucke Stadt in Oberschwaben, Baden-Württemberg, am Ufer der Donau. 10.000 Einwohner. Eine fein restaurierte Altstadt mit Fachwerkhäusern. Plätschernde Brunnen und bunt bemalte Storchplastiken zieren das Stadtbild. Es geht den allermeisten Menschen gut hier, auch finanziell. Man grüßt sich, man kennt sich, man ist nett zueinander. Auch Wolf Kaltz wollte wohl nett sein und großzügig, wollte etwas zurückgeben aus ehrbarem Antrieb an die Stadt, in der er über 25 Jahre Gymnasiallehrer für Geschichte, Deutsch und Politik war. Und so kam es, dass der Pensionär, der sich als regionaler Künstler und Buchautor einen Namen gemacht hat, im Oktober 2011 eine Stiftung gründete. Im Riedlinger Rathaus wurde die Dr. Wolf-Kaltz-Stiftung aus der Taufe gehoben, als Beitrag zum kulturellen Leben seiner Stadt, wie Kaltz im Stiftungsarchiv schreibt. Bis Ende vergangenen Jahres widmete das Rathaus dem Künstler eine Dauerausstellung in Vitrinen. Für Skulpturen, die er aus Bronze, Holz und Silberguss geschaffen hat und für Teile seines schriftlichen Nachlasses, der ebenfalls ausgestellt war, bis die Stadt erst die Bücher und später die gesamte Ausstellung verbannte. Kaltz wollte mit dieser Stiftung sein Lebenswerk gewürdigt wissen. Im hohen Alter, er ist Jahrgang 1933, ein nachvollziehbares Anliegen, wenn man es sich leisten kann. Und Kaltz konnte das. Er bezieht eine auskömmliche Beamtenrente des Landes Baden-Württemberg, wohnt gut situiert im holzvertäfelten Eigenheim, mit Garten in guter Nachbarschaft. Er ist Ehrenmitglied im Tennisclub, langjähriges Mitglied beim Rotary-Club Bad Saulgau-Riedlingen, mit 50 handverlesenen Mitgliedern aus den besten Kreisen. Kaltz ist gut vernetzt. Und das obwohl oder vielleicht gerade weil, das ist hier die spannende Frage, er in seinen Büchern und Artikeln über die Demokratie, Menschen- und Frauenrechte, Juden, Ausländer und vieles mehr in wüstem Ton hetzt und vor dem systemischen Kollaps der westlichen Zivilisation warnt.
Wir Deutsche sind Zeugen solchen Niedergangs, des unseres Volkes durch die seit Jahrzehnten induzierte Zuwanderung und durch unsere in rasanter Desintegration befindliche Kultur. Die äußeren Gründe mögen von mancherlei zivilisatorischen Unarten herrühren, von Abtreibung, Pille und falscher Toleranz, aber auch von Gier und Perversion und von als multikulturell verabreichten Infektionen. Dummheiten, wenn sie reparabel wären, Verbrechen aber, wenn sie als eine vom Regime verordnete Willkommenskultur die Umvolkung im Schilde führen. Gegen einen aggressiv, intolerant und selbstbewusst auftretenden Islam bleibt der Widerstand einer mental ausgelaugten Republik eine ohnmächtige Formalie.
Ein Auszug aus dem Buch »Das entfesselte Gute«, Untertitel »Eine Diagnose«. Autor der besagte Stifter und reiche Mäzen. Erschienen ist das über 500-seitige Werk im Federsee Verlag in Bad Buchau. 2017 in der dritten, wie der Verlag sagt, verbesserten Fassung. Und was drinsteht, hat es in sich. Auch wenn es um die Demokratie geht, ist Kaltz in seinen Äußerungen nicht zimperlich.
Aphorismus 1028. Demokratie. Ihr Ludergeruch entsteht stets bei Verwesung der Völker. Aphorismus 1213. Das allgemeine, gleiche und geheime Wahlrecht ist nicht etwa ein Stein der Weisen zur Herstellung einer paradiesischen Welt, sondern ein Werkzeug zur Zersetzung der Völker in den Händen von Demagogen.
Kaltz vermeintliche Diagnosen will er als, ich zitiere, neuerliche Aufklärung verstanden wissen. Karls hat eine Mission. 1949 durchnummerierte Textpassagen. Jede Passage nennt er Aphorismus. Laut Duden ein prägnant geistreicher, in sich geschlossener Sinnspruch in Prosa, der eine Lebensweisheit transportieren soll.
Aphorismus 118. Wer aber seine Rache so vielfach ausgelebt und andere getötet und gesteinigt hat, wie Juden es im Verlaufe ihrer Geschichte taten, der weiß, wovon er spricht. Der will sich das Vorrecht wahren, zwar andere zu töten, jedoch selbst nicht getötet zu werden. Aphorismus 928. Der neue Rassismus. Statt Neger gegen Weiße, statt Arier gegen Juden, hetzen Frauen jetzt Frauen auf gegen die Männer. Frauenproports, Selbstverwirklichung, Frauenbeauftragte, Gender Mainstreaming.
Im vergangenen Winter musste sich Buchautor und Stifter Kaltz erstmals öffentlich für seine Äußerungen rechtfertigen. Roland Reck, Chefredakteur des Oberschwaben-Magazins Blix, gab durch seine Berichte den Anstoß dazu. In Riedlingen, wo Kaltz und seine rechten Ideen ein offenes, kaum gehütetes Geheimnis waren, durchbrach er damit ein langes Schweigen. Auch die anderen Zeitungen am Ort kannten Kaltz, beließen es aber dabei und schwiegen. Reck ging in die Offensive.
Dieses Buch besteht in einer Vielzahl von Aphorismen darin, dass es also nach meinem Dafürhalten wider jeglichen Humanismus geht, klar antisemitische Aphorismen beinhaltet, antichristliche und darüber hinaus noch unsere Grundverfassung, die Demokratie, in ihren Grundsätzen in Frage stellt und dafür im Gegenteil den Nationalsozialismus mit seinen Ausprägungen und auch mit seinen Folgen verniedlicht bzw. sogar rechtfertigt. Und insofern ist er trotz seiner Unverfänglichkeit in vielen anderen Aussagen für mich ein brauner Ideologe.
Ich will Wolf Karls treffen, persönlich, will verstehen, wer der Mensch ist, der solche Dinge schreibt. Und alsbald sitze ich in einem Wohnzimmer mit schweren, dunklen Holzmöbeln, einem mächtigen, weißen Plüschsofa mit selbstgefertigten Bronzeskulpturen auf den Regalen. Vor mir ein hagerer, älterer Herr, im grünen Polunder, akkurat gekämmtes, graues Haar. Er hat eine zugewandte, freundliche Art. Sein Händedruck ist lang, der Blick prüfend. Ich frage ihn, was ihn zu seinen Texten motiviert.
Ursprünglich meine Liebe zu Deutschland, was man heute dann immer gleich freventlich mit rechts und radikal und was weiß ich umschreibt, so wie mir es hier passiert ist. Dabei ist es das, wie ich eigentlich, ich spreche von meinem Vaterlande, jedes andere Land in Europa spricht vom Vaterland und fühlt sich dem verpflichtet. Und bei uns gibt es eben sehr starke Kräfte, die gegen das Vaterland als solches überhaupt sind und sie auch gegen das Deutsche als Deutschtum sind.
Wer sind diese Kräfte?
Die Linksorientierten und Finanzierten. Von der Bundesrepublik Deutschland Finanzierten. Weshalb wir denn Land auf, Land ab allenthalben ähnliche Prozeduren erleben, wie ich sie an mir habe verübt sehen.
Frau Kaltz sitzt während unseres Gesprächs neben ihrem Mann, kommentiert das Gesagte von Zeit zu Zeit.
Ich nehme mal den Aphorismus 378. Zitat: Liberal heißt Grenzen aufheben, aber jeder unbefugten Grenzüberschreitung gebührt von Rechts wegen der Tod. Zitat Ende. Wie kommt es, dass jemand, der mir so charmant, galant und wirklich nahbar gegenüber sitzt, so eine scharfe Sprache benutzt, so eine, manche würden sagen, unmenschliche Sprache?
Ich bin Historiker und Germanist und Liebhaber meiner deutschen Sprache und bin stets bemüht, das Gemeinte auf die präziseste Art
zuzuspitzen.
Richtig, sagtest du zuzuspitzen? Ja. Zuzuspitzen.
Wenn es jemand mit Ihnen nicht wohl meint, würde er sagen, Sie wollen die Todesstrafe an Deutschlands Grenze wieder einführen.
Nee, ja, noch nicht mal das. Das ist ein Zitat, an das ich mich lehne, das aus dem alten Rom stammt.
In dem, was man in Ihrem Buch liest, liest man das nicht raus. Dort liest man das als Fakt heraus, weil Sie auch keine Fußnote benutzen, nirgends. Das bedeutet, das, was Sie hier schreiben, wird als Ihr Gedanke gewertet. Und wenn dort steht, gebührt von Rechts wegen der Tod, dann wird da reingelesen, dass der Autor die Todesstrafe an Deutschlands Grenze fordert.
Das kann man nicht daraus lesen.
Doch, das kann man da rauslesen.
Nee. Das ist viel früher entstanden, als dieses, was wir heute haben, gewesen ist. Also diese Masseneinwanderung von ringsum in der Welt.
Ich fühle mich unwillkürlich an die Debatte um AfD-Frontfrau Beatrix von Storch erinnert, als diese 2016 via Facebook darüber resonierte, ob illegale Grenzübertritte nicht notfalls doch mit Waffengewalt gestoppt werden sollten. Auch damals eine gezielte Provokation, ergänzt durch ein später nachgeschobenes, das war ja nicht so gemeint, da bin ich missverstanden worden, das muss man doch anders sehen. Bei Frau von Storch war es damals das Abrutschen mit der Computermaus. So werden Grenzen verschoben. Erst sprachlich, irgendwann vielleicht real. Juristisch ist dem kaum beizukommen. Wo Zweifel bleiben, läuft der Rechtsstaat ins Leere. Und damit wird, was man vermeintlich doch sagen können muss, zum glitschigen Stück Seife, das den Rechtsstaat narrt und seinen Ministerien und Behörden aus den Fingern gleitet. Und die öffentliche Debatte verroht.
Gleichzeitig sagen Sie natürlich Sätze wie Aphorismus 838, kein Volk wird ohne einen Führer, einen Diktator, einen Monarchen zur Nation. Zitat Ende.
Das ist ja vorbei.
Was ist vorbei?
Die Nation, in dem Sinne.
Ja, ist ja aber vorbei. Das stimmt doch. Gehen Sie zurück zu Perikles. Perikles hat die Athener erst zu Athenern gemacht. Und Napoleon genau dasselbe. Und im Dritten Reich war es versucht, auch zu tun. Aber das ging nun eben daneben. Und darüber wollen wir nicht rechnen, ob das nun der Geschichte gefällt oder missfällt. Es ist also.
Ich stocke. Mein Eindruck? Buchautor Wolf Kaltz ist sich sehr wohl bewusst, dass er andere provoziert. Dass er sich gleichzeitig als Opfer einer Verleumdungskampagne stilisiert, wirkt geradezu höhnisch. Ich will wissen, warum niemand aus Riedlingen Kaltz öffentlich zur Rede stellen wollte. Allein aus Angst um das Image der Stadt? Ich frage den amtierenden Bürgermeister Markus Schaft, der beerbt von seinem Vorgänger qua Amt im Beirat der Stiftung sitzt, die bis heute gemeinnützig und steuerbegünstigt ist. Sein Fazit im Falle Kaltz? Die Stadtpolitik, also der Gemeinderat und er, hätten umgehend reagiert, als die Vorwürfe gegen Wolf Kaltz öffentlich wurden.
Wir haben davon Kenntnis bekommen, weil ein Herr aus München sich beim Regierungspräsidium gemeldet hat, also bei der Stiftungsaufsicht, und moniert hat, dass der Stifter sozusagen sich in bestimmter Weise literarisch betätigt. Das ist uns als Stadt Riedlingen, weil es mit der Stiftung nichts zu tun hat, so auch nicht präsent gewesen.
Ein Blick auf das im Netz frei zugängliche Stiftungsarchiv des Bundesverbands Deutscher Stiftungen erläutert, dass die beiden Schwerpunkte der Dr. Wolf Kaltz Stiftung Bildhauerkunst und Literatur sind. Bücher, Essays, Briefe, Tagebücher und Akten, 30 Kartons, alles für 30 Jahre nach dem Tod des Stifters gesperrt. Inhaltlich missbilligt Schaft, was Kaltz schreibt. Öffentlich distanzieren? Das will sich der Bürgermeister nicht.
Ich glaube nicht, dass es meine Aufgabe ist, den Stifter in der Öffentlichkeit in dieser oder jenen Weise bewertend dann darzustellen.
Formal seien alle nötigen Schritte eingeleitet worden. Man habe das Regierungspräsidium Tübingen als die zuständige Stiftungsaufsicht eingeschaltet.
Die Stiftungsaufsicht hat das Ganze dann überprüfen lassen, ja, hat auf der einen Seite das über die Staatsanwaltschaft klären lassen, hat auf der anderen Seite über das Wissenschaftsministerium noch ein Gutachten inhaltlicher Natur anfertigen lassen. Und da ist uns dann mitgeteilt worden, dass es keinen Ansatz, keine Grundlage gebe für den Entzug sozusagen der Gemeinnützigkeit. Und damit ist die Stiftung sozusagen durch dieses Thema nicht gefährdet gewesen. Gleichwohl ist es ja dann im Nachgang durch das Befassen auch das öffentliche Befassen mit dem Werk dazu gekommen, dass der Stifter sich zurückgezogen hat und die Stadt Riedlingen letztlich damit jetzt auch die Ausstellungen auch nicht mehr durchführt, weil die Stiftung eben im Moment dabei ist, sich aufzulösen.
Stadt und Stifter Karls gehen seit jenen Tagen im vergangenen Winter getrennte Wege. Doch die Fragen, die der Fall aufwirft, sind aktueller denn je. Wolf Karls kokettiert regelrecht damit, dass sein Buch »Das entfesselte Gute« von der Staatsanwaltschaft Ravensburg und vom Wissenschaftsministerium in Stuttgart geprüft und für unbedenklich gehalten worden sei. Von höchster Seite, so Karls in unserem Gespräch, sei es als unbedenklich, wenn auch scharf, eingeordnet worden. Ich bitte Oberstaatsanwalt Karl-Josef Diehl aus Ravensburg, die Begründung, warum die Passagen des Buchs nicht strafrechtlich als Volksverhetzung nach § 130 Strafgesetzbuch zu bewerten sind, noch einmal herauszuholen. Dort heißt es:
Bei der Überprüfung konnte festgestellt werden, dass die Thesen, Äußerungen und teils verschwörungstheoretischen Ansätze in dem Buch von Wolf Karls zwar provokant und hetzerisch sein mögen, sowie ein zu hinterfragendes Demokratie- und Geschichtsverständnis offenbaren, allerdings den Tatbestand der Volksverhetzung, insbesondere unter Berücksichtigung der verfassungsrechtlichen Rechtsprechung zum Grundrecht der Meinungs- und Kunstfreiheit, nicht erfüllen. Solche Äußerungen sind in einer Demokratie auszuhalten.
Im zweiten Teil der Begründung wird es allerdings interessant, denn dort wird argumentiert, dass viele von Karls Textpassagen nur deshalb nicht als Volksverhetzung zu bewerten seien, weil sie sich nicht gegen eine abgrenzbare Gruppe der Bevölkerung richten würden und nicht gleichzeitig zu Hass und Gewalt aufstachelten. Sind Juden, Christen, Ausländer und emanzipierte Frauen, die Karls demagogisch angreift, denn keine klar abgrenzbaren Gruppen? Und ist es nicht so, dass aus den Worten des einen die Gewalt der anderen wird? Ich denke nach. Auch darüber, ob es ausreicht, allein dieses eine Buch zur Grundlage für eine solche Beurteilung zu machen oder ob die Recherche im Fall Karls nicht tiefer gehen sollte. Indizien gäbe es genug. Klar belegbar ist zum Beispiel, dass Wolf Karls nicht erst nach der Stiftungsgründung völkisch-nationalistisches, er nennt es national-konservatives Gedankengut präsentierte. Das erkennt, wer weitere Bücher von ihm seit 1967 zur Hand nimmt. Karls macht selbst kein Geheimnis daraus, dass er seit vielen Jahrzehnten in politischen Zeitschriften publiziert. Mindestens zwei seiner Verleger sind bundesweit bekannt und wegen Volksverhetzung verurteilt. Auf seiner Webseite und in seinem Buch beschreibt Karls die Arbeitsbeziehungen.
Aphorismus 1290. Du lieber Himmel! Ich habe ein Jahrzehnt unentgeltlich für Graberts Deutschland in Geschichte und Gegenwart geschrieben. Ich tat's aus Überzeugung und mit Stolz für die gute Sache, bis die Gesinnungsschnüffelei im Rechtsstaat es geboten sein ließ, zu schweigen. Unentgeltlich habe ich auch für Kritikon geschrieben, für Schlamms Zeitbühne und ein weiteres Dutzend Jahre unter Pseudonym für H. D. Sanders Staatsbriefe und das weder für Entgelt noch für Ruhm noch für Ehre.
Ich betreibe vermeintliche Gesinnungsschnüffelei, lese nach, was das für Magazine sind, in denen Gymnasiallehrer Karls während seines aktiven Schuldienstes regelmäßig schrieb. Beim Bundesverfassungsschutz erfahre ich, dass der Verleger Wigbert Grabert von Graberts Deutschland in Geschichte und Gegenwart am 6. März 2013 vom Amtsgericht Tübingen zum wiederholten Mal wegen Volksverhetzung verurteilt wurde. Grabert wird als rechtsextremistischer Verleger bezeichnet. Das drängt die Frage auf, konnte wirklich alles, was Wolf Karls in seinem zweiten Leben als Autor von sich gab, der Riedlinger Bürgerschaft verborgen geblieben sein? Oder wollte, ja sollte nicht so genau hingeschaut werden? Ich fahre nach Bad Buchau zum Sitz des Federsee Verlags, will wissen, warum der Verlag dieses Buch und zahlreiche weitere Bücher von Karls herausgegeben hat. August Sandmeier, Senior und Junior, zwei Mitglieder der Verlegerfamilie, empfangen mich. Das Gespräch verläuft konfrontativ. Nach 35 Minuten werde ich in eisiger Atmosphäre zum Gehen aufgefordert. Dazwischen eine Unterhaltung, in der mir vorgeworfen wird, Teil einer, Zitat, angekündigten Aktion, ja einer Verleumdungskampagne zu sein. Dass ich einfach nur wissen will, warum jemand solch ein Buch druckt, wollen die beiden Herren nicht gelten lassen. Einen Audiomitschnitt gibt es nicht. Nur ohne Mikrofon rede er, betont der Senior. Er sei schon einmal von Journalisten reingelegt worden. Sind Verleger nicht auch so etwas wie Journalisten? Dann eben Gedächtnisprotokoll. Und ich höre Sätze wie: Ich habe mit dem Inhalt überhaupt kein Problem. Und wenn Dr. Karls mit noch einem Titel kommen würde, wir würden ihn wieder mit Freuden aufnehmen. Der Seniorchef wird laut, hält meine Fragen nach den kritikwürdigen Inhalten für, wie er sagt, an den Haaren herbeigezogen. Einer der beiden Söhne der Familie war Schüler von Wolf Karls. Kommen Sie gut nach Berlin, bevor ich da auch hinkomme, ruft der Seniorchef mir zum Abschied hinterher. Ich fahre zurück nach Riedlingen, will wissen, wie der Buchautor und Künstler Wolf Karls Generationen von Schülern prägte. Ich treffe einen früheren Kollegen von ihm.
Ich heiße Ulrich Wiedmann und bin Kollege vom Dr. Karls gewesen am Gymnasium. Ich war vor ihm an der Schule und bin nach ihm gegangen.
Wiedmann war vor der gemeinsamen Pensionierung Fachabteilungsleiter für Geschichte und Gemeinschaftskunde. Im persönlichen Umgang sei man gut miteinander ausgekommen, so der End-70er, der im blau-gelb-rot karierten Hemd vor mir sitzt. Politisch waren und sind beide von einem anderen Stern. Wiedmann, der fast 40 Jahre bei der SPD war, vertritt inzwischen als Kreisrat die örtliche Linkspartei. Karls war über viele Jahre im deutschlandpolitischen Arbeitskreis der CDU im benachbarten Biberach engagiert, bevor er der Merkel-CDU den Rücken kehrte.
Das war überall bekannt, dass er Karls so weit rechts stand. Wenn jemand so weit links gestanden wäre, wie der Herr Karls rechts, dann ist Oberschulamt ihn längst aus dem Dienst entfernt.
Immer wieder sei es zwischen ihm und Karls zu inhaltlichen Auseinandersetzungen gekommen.
Das ging ganz am Anfang schon über seinen Deutschunterricht. Da hat sich ein Vater bei mir mal beschwert. Da wurde im Unterricht gesagt, also in der Oberstufe, es gibt ja keine deutsche Frau mehr, die nicht durch die Hände von Niggern gegangen ist. Daraufhin habe ich ihn zur Rede gestellt, nachdem der Vater sich bei mir beschwert hat, dass er rechts war, wusste man, aber sowas ging eben nicht.
Wiedmann betont, dass auch er sich für einen konservativen Mensch halte, wenn auch nicht im parteipolitischen Sinne. Er ist Oberstleutnant der Reserve und Fallschirmjäger gewesen. Aber Karls übersteigerter Nationalismus, der gehe zu weit. Weit über seinen Amtszeit hinaus, den der Beamte auf Lebenszeit 1967 geleistet habe.
Grundgesetz einerseits und baden-württembergisches Beamtengesetz schreiben alle vor, dass man nicht nur nichts gegen die demokratische Grundordnung unternehmen darf, sondern dass man jederzeit aktiv dafür eintreten muss. Und genau das tut Karls in dem Buch jedenfalls ganz und gar nicht, sondern im Gegenteil, er verhöhnt die Verfassung, auf die er vereidigt ist.
Am Fall der Dr. Wolf Karls Stiftung in Riedlingen gibt es einiges zu lernen. Für die Stadt, ihre Bürger, die Behörden, Journalisten und Verleger. Bürgermeister Schaft ist fest davon überzeugt, dass Riedlingen alles getan hat, um extremen Äußerungen entgegenzutreten. Journalist Reck findet das ganz und gar nicht.
Am Beispiel Karls ist Trägheit, wenn man so will Feigheit, sicherlich ein ganz starkes Motiv, warum Karls in Riedlingen zur Geltung kam. Und wenn eine Vielzahl von Karls vorhanden sind, dann halte ich das auch natürlich für demokratiegefährdend.
Ist es tatsächlich nur Trägheit und Feigheit? Oder sympathisieren weitaus mehr Menschen mit der Gedankenwelt eines Wolf Karls, als ich es mir vorstellen kann? Wäre die Stadt mit dem Fall anders umgegangen, wenn es um ein weniger renommiertes Mitglied der Gemeinde gegangen wäre? Und wie genau schauen die Behörden hin, wenn es um die Gemeinnützigkeit von Stiftungen geht? Fragen über Fragen, die am Ende dieser Recherche unbeantwortet bleiben. Vor allem aber die eine. Wie viele weitere rechte Wohltäter gibt es an anderen beschaulichen Orten in dieser Republik?
Sie hörten »Der rechte Wohltäter von Riedlingen«, wie eine Stiftung völkisches Gedankengut konservieren will, von Richard Fuchs. In SWR 2 Tandem geht es heute Abend um die Popakademie in Mannheim. Zu Gast ist ab 19.05 Uhr der Geschäftsführer und künstlerische Direktor der Akademie, Udo Dahmen.